Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Rechts, links, konservativ, liberal. So richtig, geben wir es zu, weiß keiner mehr, was damit eigentlich gemeint ist. Und so wild, wie die politischen Begriffe durcheinander purzeln, so unübersichtlich ist auch die Parteienlandschaft selbst geworden.
Um kurz die Unübersichtlichkeit in einem Punkt zu beschreiben, die wir gegenwärtig erleben. Es ist so etwas wie die Auflösung der alten Republik. Es wird eine Debatte um die Frage geben müssen, was ist linke Politik? Aber was die Wahl natürlich uns auch in aller Klarheit beschert hat, ist die neueste Übersichtlichkeit. Wir haben zum ersten Mal eine neue Rechte im Parlament, klassischer Art. Die Frage wird durchaus sein, wie sortiert sich das ganze parteipolitische Feld ein Stück weit neu?
Die Parteienlandschaft ist neu, unsere Begriffe sind alt und müssen doch irgendwie dafür herhalten, das Neue zu beschreiben. Genau darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Der Publizist Albrecht von Lucke erklärt, warum Begriffe wie die Linke auch heute noch wichtig und nützlich sind. Schon der Philosoph Jürgen Habermas hat vor über 20 Jahren von der neuen Unübersichtlichkeit westlicher Gesellschaften gesprochen. Es ist seitdem nicht besser geworden. Von Lucke versucht, diese Unübersichtlichkeit ein wenig zu entwirren. Dabei richtet er sein Augenmerk besonders auf die Grünen und darauf, was links oder konservativ für ihre politischen Ziele bedeuten. Von Lucke ist Redakteur der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Er hat seinen Vortrag am Montag, dem 9. Oktober 2017, in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin gehalten, im Rahmen der Reihe Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit.
Vorab, Sie sehen es, ich habe meine Schränke geplündert. Noch einmal den Habermas mir vorgenommen. Er ist ja mittlerweile bei den kleinen politischen Schriften bei Band 12 angekommen, das muss man sagen. Also übrigens kleine politische Schriften, die alle bei weitem nicht dem gerecht werden, was sie versprechen. Denn das sind natürlich keine kleinen politischen Schriften, das sind gewissermaßen Zeitdiagnosen, wie man sie sich nicht bestechender vorstellen könnte. Und deswegen war es mir eine Freude, nochmal den Band, den du mir quasi angeraten hast, die neue Unübersichtlichkeit zur Hand zu nehmen. Und es ist aus dem Jahre 85. Alle Texte darin sind lohnend, aber vom Anfang her muss man trotzdem vielleicht den Punkt aufnehmen, in welcher Unübersichtlichkeit wir uns gerade befinden. Und das machte es damals, als die Anfrage auch kam, ich glaube, Ole Meinefeld stellte sie mir vor einem Vierteljahr, schon einigermaßen spannend, nämlich das Wissen darum, wir sind kurz nach einer Bundestagswahl. Und dass es unübersichtlich werden würde, das war damals schon geflissentlich absehbar. Wie unübersichtlich es werden würde, war in diesen Dimensionen, und das ist selbst für den politischen Beobachter, der sich am Ende des Wahlkampfes fast gelangweilt hat, dann am Abend der Wahl doch wieder schlagartig spannend geworden, wie ich es mir selber durchaus auch nicht vorhergesehen hätte, in diesen Dimensionen. Denn um kurz die Unübersichtlichkeit in einem Punkt zu beschreiben, die wir gegenwärtig erleben, es ist so etwas wie die Auflösung der alten Republik. Wir haben ein Ende der alten Lagerlogik. Die alte Logik der Bonner Republik, die darin bestand, dass wir ein klassisches sogenanntes bürgerliches Lager haben, man kann es auch ein rechtsmittiges Lager nennen, und ein linkes Lager. Diese Logik ist ersichtlich vollkommen erodiert. Und dass wir gerade heute an diesem Tag, ich überspitze es, die fast schon als Koalitionsverhandlungen sich gerierenden Einigungen von CDU, CSU erleben, die eigentlich nur der Vorschein der eigentlichen Koalitionsgespräche sein werden, nämlich mit FDP und Grünen. Das ist gewissermaßen schon der Höhepunkt dieser neuen Unübersichtlichkeit. Wir befinden uns also in einer hochgradig diffusen Lage, in der ein Sprung aus den alten Lagern offensichtlich versucht werden muss, der Regierungsfähigkeit dieser Republik halber, und aber damit natürlich Implikationen in sich trägt, die vielleicht heute noch gar nicht in dem Maße absehbar sind. Und ich versuche jetzt vielleicht ein Stück weit, ausgehend von dieser Fragestellung, die eurer Frage unterlag, inwieweit haben sich diese vermeintlichen Begriffe aufgelöst, vielleicht nur ein bisschen deutlich zu machen, welche Überlegungen doch noch berechtigterweise, denn das war die Fragestellung, in den großen Begriffen links, rechts, liberal, konservativ enthalten sein könnten. Und deswegen ist es eben doch manchmal wunderbar, ich versuche den Abstand, den du mir ja anempfohlen hast, lieber Peter, aufzunehmen und nochmal auf den Habermas zurückzugehen. Was sagt Habermas in dem Text ich glaube, es ist dann 84, 85 kam das Buch raus, 84. Also alles, und das macht es so spannend, genau aus der Gründungsnähe der Grünen Partei geschrieben. Also auch im Kontext nur zu verstehen seines letzten großen, seines Hauptwerkes Opus Magnum, Theorie des kommunikativen Handelns, wo er versucht, deutlich zu machen, wo die großen Verschiebungen gewesen sind. Und die Kerndiagnose von Habermas, und die hat eine Aktualität, wie sie bestechender nicht sein könnte, ist die, dass die alte Arbeitsgesellschaft ihre kodierenden Qualitäten von ja, links und rechts, beziehungsweise links und rechts, Peter, da muss ich dich vielleicht einen kleinen Punkt korrigieren, es ist eher die Frage von Fortschritt, von Utopiegehalt, dass die alte Arbeitsgesellschaft diese Fähigkeiten nicht mehr besitzt. Das ist eine Diagnose, die in den 80er Jahren von vielen geteilt wurde, André Gorzes als erster zu nennen, Abschied vom Proletariat. Also Texte, die genau die Diagnose, die heute so virulent ist, wie verliert sich die klassische Arbeitsgesellschaft durch Digitalisierung? Wie wird Arbeit überflüssig? Wie geht der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus, um den Titel von Dahrendorf zu nennen? Diese Fragestellung war im Kern der Habermas'schen Auseinandersetzung der 80er Jahre. Und seine These bestand darin, dass die klassische Fortschrittsperspektive, die utopische Perspektive sowohl der Befreiung von falscher Arbeit, aber auch des Sozialkompromisses der alten Bundesrepublik, nämlich der Hegung des Klassenkompromisses im Sozialstaat, das hast du angesprochen, ein Stück weit an ein Ende kommt. Das ist die eine Seite, also die Fähigkeit, den Verlust der Fähigkeit auf der Arbeitsseite der Hegung und den Fortschritt quasi zu überführen in eine Hegung, in einen Kompromiss von Kapital und Arbeit. Und die zweite Diagnose, das ist die zweite Diagnose der 80er Jahre, war die, dass der Staat als solcher, nämlich der Sozialstaat, aber auch andere Facetten des Staates, und das teilte dann Habermas bei aller Kritik mit der Diagnose von Foucault und anderen, der Sozialstaat selber repressive Tendenzen entwickelt. Also letztlich so etwas greift wie Vermachtung durch den Sozialstaat. Und das überführt dann Habermas, etliche werden es kennen, dann ja in der Theorie des kommunikativen Handelns in die Vorstellung der Kolonialisierung der Lebenswelt. Nämlich all das, was gewissermaßen, und da ist er so nah wie bei den grünen Bewegungen wie oftmals danach nicht mehr, nämlich das, was in den neuen sozialen Bewegungen aufkommt, das wird in der Lebenswelt kolonialisiert durch die Systemimperative von Staat und Markt, also durch Geld und Macht. Das ist die Diagnose von Habermas Anfang der 80er Jahre. Und diese Diagnose führt ihn zu der Fragestellung, was ist eigentlich das Neue, was die Bewegungen und natürlich damit auch die Grünen einbringen, gegen die Imperative von Macht und Geld. Und da ist er sehr klar. Er sagt, die neue Komponente ist die der Solidarität. Also ein erstaunliches Phänomen, dass er sagt, aus dem Kommunikativen, denn das ist die Quintessenz, wir müssen eine Verlagerung vornehmen von der Arbeitswelt auf die Welt der Kommunikation. Da versucht Habermas so etwas, ja einerseits wie auch Wahrheitsansprüche in der herrschaftsfreien Kommunikation, im herrschaftsfreien Diskurs, aber auch so etwas wie Ressourcen des Sozialen, des Moralischen neu zu entdecken. Und er entdeckt die Kategorie erstaunlicherweise, er nennt sie tatsächlich der Solidarität, die ja eigentlich die originäre Linke ist, die der arbeiterlichen, der klassischen Arbeiterklasse und Arbeiterfrage und der Arbeiterklasse. Diese Kategorie entdeckt er plötzlich genau in dem grünen Segment, in dem ja, Pool, aus dem gewissermaßen auch die Grüne Partei entstanden ist, dem Bewegungspool feministischer, ökologischer, pazifistischer und sonstiger Art. Das heißt, man wird zu dem Punkt kommen, und das, glaube ich, ist dann schon eine entscheidende Feststellung, dass Habermas in der Tat nicht schwanger geht mit den Vorstellungen, jedenfalls in diesem Text, das sofort mit links und rechts zu qualifizieren und zu klassifizieren. Aber die Vorstellung, dass das natürlich eine linke Kategorie bleibt, denn der Ursprung seiner Überlegung geht natürlich immer von 1789 aus. Das ist der Kern seiner Überlegung. 1789 als die Verbindung von utopischen Vorstellungen mit der Vorstellung, dass sich das in Geschichte, ob der Arbeiterbewegung und dann später aber auch der sozialen Bewegung manifestiert, das ist natürlich weiterhin eine Vorstellung von Fortschritt und damit auch von linkem Denken. Und interessanterweise eines, das natürlich immer mit der Kategorie der Solidarität auch die Vorstellung der Gleichheit gegen die Machtvorstellung, die Vermachtung im Systemweltlichen, die Vorstellung von Gleichheit aller bereits hier Lebenden, wie auch derer, das war ja der Grundimpetus eines erheblichen Teils der Grünbewegung, auch der zukünftigen Generationen einbezieht. Diese Vorstellung, und das ist hochinteressant, ich kann übrigens jedem dieses Buch empfehlen, ich habe noch ein bisschen mehr gelesen, also dann auch die Überlegung in vielen anderen Büchern, beispielsweise nur als Tipp zur Frage gewaltfreien Widerstands. Hochspannende Überlegungen, die alle im Zuge der G20-Debatte virulent spannend sind. Übrigens ohne, dass sie allzu leichtfertige Argumentationen zugunsten schnellen Protestes mit sich brachten. Keineswegs. Aber grundsätzliche Begründung, dass es das gibt, aber natürlich unter engen Voraussetzungen. All das findet sich. Das heißt, dieses Buch ist in erstaunlicher Weise auf der Höhe der Zeit. Und natürlich nicht zuletzt mit der Diagnose des Endes der Arbeitsgesellschaft. Das ist eine Kategorie, die uns ja in den nächsten Jahren mit Digitalisierung in hohem Maße einholen wird. Meine Fragestellung, und das macht es für mich jetzt so spannend, ist aber nochmal fundamentaler. Ihr habt mir ja quasi auferlegt, dem die Frage von links und rechts zu unterlegen. Und in der Tat, du hast es angesprochen, Peter, in diesem Sommer und auch davor spielte, ich nenne es mal diesen Nassei-Diskurs, eine gewisse Rolle. Ich will es aber noch ein Stück weit einbetten. Er spielte eine Rolle auch vor dem Hintergrund, dass seit geraumer Zeit über den Populismus-Diskurs, über die Populismusdebatte, über, nennen wir es auch, die antidemokratische Attacke von links wie rechts, eine Vorstellung virulent geworden ist, es gibt eigentlich nichts mehr, was sich nur primär als links versus rechts darstellt, sondern es könnte so etwas geben wie einen antiparlamentarisch-antidemokratischen Affekt von rechts, wie auch einen antidemokratischen Affekt von links. Und das hat in wesentlich klügerer Form, wie ich finde, Nassei, der interessanterweise für mein Verständnis erstaunlich, obwohl er ein hochkluger Soziologe ist, allerdings sehr systemtheoretisch beleumundet und aus dieser Schule stammt. Er hat das beispielsweise, deswegen war das Buch für mich so schwach, unter anderem mit der schlichten Widerlegung des Anspruchs durch die Faktizität begründet. Er hat gesagt, die Tatsache, ihr müsst das Buch mal lesen, auf den ersten Seiten kommt beispielsweise ein sehr kompliziert geschriebenes Buch, aber dann kommt das schlagende Argument, dass er sagt, beispielsweise die Grünen konterkarieren ihre hohen linken Ansprüche allein durch die Tatsache, dass sie lebensweltlich sich völlig anders gerieren. Das klassische Beispiel, wer grüne Ansprüche im Schilde führt, der darf nicht mit dem Mercedes fahren. Also eine simple Konterkarierung linken Anspruchsdenkens im positiven Sinne, also eines linken Anspruchs durch eine faktische, gegenläufige Faktizität. Das fand ich in dem Nassei-Buch schon ausgesprochen schwach. Wesentlich klüger, und das ist der Hintergrund, hat es beispielsweise Ralf Füchs, der Vorsitzende dieser Stiftung, in einer gewissen Weise zum Ausdruck gebracht. Mit einem aber, wie bei Ralf Füchs, immer im Raum sich befindenden Anspruch auf Anschlussfähigkeit. Der natürlich dahin ging zu sagen, wir haben es gegenwärtig in einer Analyse der Zeit mit einem linken Überschuss der Demokratiekritik, des Linkspopulismus oder sogar, ja, nennen wir es, des Sektierertums auf der Linken zu tun, der antiparlamentarisch, antidemokratisch daherkommt. Und genauso haben wir es im Rechtspopulismus mit einem Angriff zu tun. Und die Stoßrichtung, die Lesart von Ralf Füchs und anderen war die, es kommt nicht mehr auf die Unterscheidung von links und rechts primär an, es kommt primär darauf an, eine liberale, prodemokratische Haltung zu vertreten. Ich stelle ihn nur deshalb heraus, weil er damit ein Stück weit pars pro toto steht für eine Versuchung. Und selbst ich muss es zugeben, ich habe auch Anwürfe deswegen bekommen, weil ich der Meinung bin, dass es ja durchaus eine Querfront gibt, die man nicht leuchten kann, von Linkssektierertum, auch einem, nennen wir es, verschwörungstheoretischen Denken auf der Linken, antidemokratischer Art, wie auch auf der Rechten. Aber das wäre natürlich grundfalsch, aufgrund dieser Tatsache, die mich eher dazu veranlasst, und du hast zu Recht natürlich eigentlich mein Buch angesprochen, das natürlich schon die Antwort auf die Frage gibt, ob ich die Begriffe weiter für notwendig halte oder nicht. Denn wenn ich davon spreche, dass wir ein Versagen der deutschen Linken zu erleben haben, dann steckt da natürlich der Anspruch drin, diese Linke weiter zu formulieren. Ich hielte es für verheerend, aufgrund Querfrontsbestrebungen die großen Deutungsbegriffe ad acta zu legen. Weil das ein Verlust von analytischer und auch politischer Interventionsfähigkeit wäre. Und damit bin ich, um jetzt auch vielleicht den Beleg noch stärker aus der Gegenwart zu beziehen, noch einmal und komme zurück zum Deutungshorizont, den wir gegenwärtig erleben. Denn was hat uns diese Wahl denn beschert? Ich bin hier eingeladen worden mit dem Anspruch, die neueste Unübersichtlichkeit zu beschreiben. Sie hat tatsächlich in der Koalitionsbildung genau ihre Manifestierung gefunden. Aber was die Wahl natürlich uns auch in aller Klarheit beschert hat, ist die neueste Übersichtlichkeit. Wir haben zum ersten Mal eine neue Rechte im Parlament, klassischer Art. beispielloser Art, die ganz klar das beschreibt, und ich habe hier ein kleines Sammelsurium mitgebracht, aber ich verweise auf ein zweites Buch neben Habermas, auch lohnend zur Hand zu nehmen, Umberto Bobbio. Der wunderbar beschreibt, und man kann es am gegenwärtigen Zeitpunkt exemplarisch deutlich machen, dass die klassischen Unterscheidungen von links und rechts haltbar und notwendig sind. Denn was wir gegenwärtig im Bundestag erlebt haben, ist eine rechte Partei, die explizit rechten Denkens entspricht, indem sie die Ungleichwertigkeit, die Form von Ungleichheit im Kern manifestiert. Eine Partei wie die AfD, die letztlich vom Kern ausgeht, dass das, nennen wir es deutsche Leben, dass das Leben unterschiedliche Wertigkeiten beinhaltet. Damit sage ich, meine ich übrigens keineswegs alle. Ich sehe durchaus da große Unterschiede, aber die im Kern eine Ungleichheit von Menschen statuiert, ist damit originär dementsprechend, was Bobbio als den Kerngehalt rechten Denkens beinhaltet. Und genauso gibt es natürlich dem Anspruch nach auf der Linken eine Partei oder muss es eine Partei geben, und das ist der Kern des 1789er Gedankens, der in keinster Weise abgegolten ist, die Freiheit hochachtet und massiv verteidigt, um also auch hier, wir sind zwei Tage nach dem, einen Tag sogar nach dem 25. Todestag von Willy Brandt, um dessen großes Wort zu benennen, links und frei, natürlich die Freiheit vielleicht als den allerwichtigsten Begriff linken Denkens begreift, aber daneben natürlich immer an der Gleichheit jedes menschlichen Lebens festhält. Und das natürlich auch, und das ist der Kern grünen Gedankens gewesen, das natürlich auch in die Zukunft projiziert. Also der Vorstellung unterliegt, auch künftige Generationen haben ein gleiches Lebensrecht. Und das bleibt natürlich ein ungemeiner Stachel. Ich will es gar nicht ausmalen, was für ein Stachel es in den gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen wird. Darüber können wir, Peter, du hast es angedeutet, Peter, gerne jederzeit später nochmal diskutieren. Aber es bleibt ein ungeheurer Stachel angesichts einer Lebens- oder nennen wir es einer kapitalisierten Lebenswelt, die genau natürlich Ungleichheiten allergrößter Art gegenwärtig manifestiert. Ein riesiges Problem der gegenwärtigen Debatten geht ja genau um die Frage, welches Leben hat ein Lebensrecht? Und wenn man es ganz groß hält, dann ist ja schon fast in unserem Grundgesetz ein so massiv linker Gedanke angelegt, in Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist interessanterweise ein Menschenrecht. Wenn man es aber ernst nur nimmt, dann ist es auch christlich, Eva, mag es grundiert sein, aber im Kern ist es vor allem ein derartig radikaler Anspruch, weil natürlich nicht darin steckt, dass es nur das Menschenrecht eines jeden auf deutschem Boden lebenden Menschen ist, sondern es ist von seinem universalistischen Gehalt gar nicht zu trennen. Und das ist natürlich ein linker Grundsatz, der heute von einer solchen Virulenz ist und der wahrscheinlich noch massive Debatten in den nächsten Monaten zeitigen wird. Und damit bin ich am Schluss fast schon dieser Kurve, wo ich nämlich die Frage aufwerfen will, was ist eigentlich heute für mein Verständnis die eigentliche Ironie der Frage von links und konservativ und liberal? Liberal, ich mache es mal deutlich an den Grundüberlegungen dieser Partei, der wir ja alle oder jedenfalls die hier anwesend mit einer gewissen Verbundenheit gegenüberstehen. Die Grüne Partei hatte immer drei Wurzeln. Sie hatte eine urliberale Wurzel. Das war eine menschenrechtlich, aber auch eine bürgerrechtlich grundierte liberale Vorstellung. Und ich spitze es zu. Diese Wurzel ist die, die sich in einem hohen Maße in der Gesellschaft durchgesetzt hat. Die Ehe für alle, die, meine ich, tatsächlich sogar vielleicht mit einem gewissen Recht eine konservative Replik gezeitigt hat. Diese Ehe für alle ist so fundamental liberal durchgesetzt, dass selbst Frau Merkel nicht mehr in der Lage war zu sagen, offensiv, ich bin eigentlich anderer Ansicht. Das heißt, die bürgerrechtlich-liberale Position ist in hohem Maße Common Sense. Ich glaube, Bernd Ulrich war es, der vor geraumer Zeit sogar sagte, eigentlich sind wir Grünen doch längst hegemonial geworden. Das verkennt bloß leider, und jetzt wird es interessant, und das macht die grüne Frage viel virulenter, dass es zwei andere Wurzeln gibt. Es gibt nämlich eine konservative Wurzel der Grünen. Eine von Anfang an konservative Wurzel, die hochgradig umstritten waren, die in ihrer, nennen wir es durchaus von ihrer terrestrisch bodengrundierten Art, sehr schnell zu Abspaltung geführt hat. Der Grünflügel und einer, der sehr stark in einer ökologisch, aber durchaus, ja, nennen wir es dem bloß dem Heimatschutz verbundenen Seite, sehr schnell von den Grünen abging. Aber der konservative Gedanke der Erhaltung der Schöpfung war natürlich ein zutiefst grüner und ökologischer Gedanke. Und wenn heute interessanterweise, und das macht übrigens auch ein Stück der neuen Unübersichtlichkeit aus, wenn heute der Heimatbegriff ja fast schon, ich nenne es mal, die neue Leitmelodie der neuen grünen Jamaika-Koalition werden soll. Mit erstaunlicher Konnotation von Robert Habeck bis zu Katrin Göring-Eckert. Dann ist das ersichtlich ein flehentlicher Versuch, eine neue Überschrift zu finden. Ich glaube, Habeck sprach von der Notwendigkeit einer Identität mit einer höchst problematischen Konnotation, wie wir alle wissen, des Identitätsbegriffs. Aber ersichtlich der Versuch, aus dieser Unübersichtlichkeit etwas zu greifen, was man parteiübergreifend als eine Leitformel dieser neuen Koalition einschreiben kann. Katrin Göring-Eckardt hat das, glaube ich, auf dem letzten Parteitag genannt. Wir werden um diese Heimat, das ist unser Land, wir werden um unsere Heimat kämpfen, wir lassen sie uns nicht spalten. Das ist ein erstaunlicher Satz, der sie danach auch sofort veranlasst hat, das sehr, und das jetzt macht es so spannend, universalistisch zu grundieren. Sie hat es danach in einem Text in der Taz versucht auszudeuten, dergestalt, dass sie sagte, unsere Heimat ist eine offene, ist eine, nicht multikulturelle, das war nicht ihr Begriff, aber sie ist eine multiple, sie ist eine, die liberal und verteidigungswürdig ist vor dem Hintergrund. Und wir lassen sie uns von den rechtskonnotierten AfDler nicht nehmen. Ich will damit deutlich machen, so einfach wird es nicht sein. Man wird sich nicht so einfach eine neue Formel der Heimatlichkeit aneignen können. Wenn man die dritte Wurzel, und das macht es so virulent, der Grünen nicht ernst nimmt. Und diese dritte Wurzel ist eine Linke. Die dritte Wurzel hat nämlich immer bedeutet, und das ist das originäre Ursprungsmotiv der Linken aus der grünen Bewegung, dass es universalistisch zu denken ist. Dass die Bewahrung der Schöpfung im Sinne eines jeden Menschen, eines jeden Geschöpfes vielleicht sogar, mit einem wesentlich zum Teil über die Menschlichkeit hinausgehend, bewahrt werden soll. Das heißt, wenn der universalistische Grund schwindet und nicht mehr der Gedanke der Gerechtigkeit und der Gleichheit, der linke Gedanke eingeschrieben wird, dann wird Heimatlichkeit ein ziemlich frei beweglicher, frei flottierender Begriff. Und deswegen glaube ich, gerade an dieser Stelle ist es wichtig, daran zu erinnern, dass im Kern, und daraus wird die Debatte geführt werden müssen, die Grünen ihre linke Wurzel nicht verleugnen können. Sie müssen in den nächsten Wochen, es wird ein, ich sage, habe das von Anfang an gesagt, ein Irrsinnsritt werden für diese Partei. Man kann sich jetzt schon darauf gefasst machen, wie die Hürden größer werden, nicht? Die Sondierungsgespräche sind jetzt beschlossen worden. Der Druck der Regierungsnotwendigkeit des Landes wird anheben. Man ist ja dann auch unter Zwängen. Es wird also eine Debatte darum geführt werden, wie man noch raus kann. Aber es wird in dem Augenblick ganz prekär, wenn man nicht realisiert und sich in dem Punkt mit dem dummen Begriff und dem, der Floskel ehrlich macht oder zumindest, sagen wir es deutlicher, sich ehrlich eingesteht, dass wenn man der linken Komponente der Grünen gerecht werden will, man wahrscheinlich ungemeine Zugeständnisse machen muss. Und das ist eine Konsequenz, der man dann schon mit aller Deutlichkeit in die Augen schauen muss. Natürlich werden die Grünen zu Recht und hoffentlich auch massive, ich hoffe es massive oder jedenfalls erhebliche Errungenschaften auf dem Feld der Umweltpolitik erreichen. Das wäre ein Bereich, um zu sagen, da ist genau auch der von Merkel mal formulierte Anspruch, erstaunlicherweise noch als Zeit ihren Umweltministerin-Zeiten, als sie mal sagte, Umwelt, das muss man sich überlegen, das war wahrscheinlich der revolutionärste Satz von Frau Merkel, umweltpolitisch oder gerechtigkeitspolitisch ist es nur gerecht, dass ein jeder Mensch den gleichen CO2-Verbrauch hat. Ein ungeheurer Satz, wenn man sich das klar macht. Also ein Satz, der wirklich genau dem urgrünen Gedanken gerecht wird. Es ist ein jeder Mensch mit dem gleichen Anspruch auf gerechten Lebensverbrauch. Das mag eine Komponente sein, wo man gerade vielleicht auch eine Brücke schlagen kann zu Konservativen. Also Konservativen im CDU-Sinne. Denn das ist für mein Verständnis immer die eigentliche Ironie gewesen. Linkes Denken, richtig verstanden im Sinne eines universalistischen Denkens der Bewahrung der Schöpfung, ist ein konservatives Denken. Deswegen ist die Teilung von konservativ und links immer eine Chimäre, wenn man es richtig denkt. Aber es bleibt damit trotzdem auch universalistisch und links. Und das macht es so spannend. Also der alte Gegensatz zwischen wertkonservativ von Eppler und anderen und strukturkonservativ ist in diesen Zeiten in einer Weise weiterhin aktuell, wie man sich vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Also auch beispielsweise an dem Beispiel der Automobilindustrie ganz handgreiflich zu fassen. Ja? Also an Strukturen festzuhalten, die natürlich für den Wohlstand in Deutschland sagen, ist mit wertkonservativen Maßstäben nur dann vereinbar, wenn sie ökologisch in eine andere Zukunft führen und eine andere Basis für eine Automobilindustrie herstellen. Aber ich will den Bogen schließen und komme zurück in die 80er Jahre. Habermas hat das Ganze vor einem großen Hintergrund diskutiert. Das war der Hintergrund, der uns heute in seiner damaligen, nennen wir es doch, aufgeregten Debatte fast überzogen erscheint. Nämlich die Frage, Was wird durch dieses Land anders im Zuge der Wende, sprich dem Absprung der FDP hin zur CDU und weg von der SPD? Das war der große Erfahrungshintergrund, der große politische Hintergrund. Und wenn wir uns einmal deutlich machen, was in der Tat diese politische Wende für die Gewendeten bedeutet hat, nämlich für die FDP, dann ist das genau das, was für mein Verständnis, und so ehrlich werden die Grünen darum ringen müssen, genau das, was den Grünen bevorsteht. Die FDP hat damals genau die große Auseinandersetzung geführt, können wir den Sprung in ein neues Lager tätigen? Das hat sie gemacht, übrigens mit wesentlich weniger großer Entfernung von SPD und CDU damals, als sie heute existiert, von einem linken Lager zu einer CDU-CSU-FDP. Aber sie hat natürlich dabei harte Spaltungsprozesse erlebt, genau an der Frage, was ist die Identität unserer Partei? Wie weit wird eine sozialliberale FDP verträglicherweise mit einer Union zusammengehen können? Und ich meine, es fehlt wenig Fantasie, beziehungsweise man braucht nicht viel Fantasie, um sich bewusst zu machen, dass in den nächsten Monaten und Wochen genau diese Frage den Grünen ins Haus steht. Die Frage wird durchaus sein, wie sortiert sich, und nicht nur das grüne Lager, sondern wie sortiert sich das ganze parteipolitische Feld ein Stück weit neu? Es wird sich, und ich halte das übrigens für keinen Skandal, aber man muss die Ernsthaftigkeit dieser Debatte schon ins Auge fassen, es wird sich ein Stück weit auch die Frage der Positionierung vielleicht in der Partei der Grünen, aber auch im ganzen Lager hinaus neu sortieren. Es wird eine Debatte um die Frage geben müssen, was ist linke Politik? Ist die in der neuen Konstellation überhaupt zu machen? Werden Teile der Partei dann eben ihr Heil woanders suchen müssen? Das ist eine ganz klare Frage und ich glaube, wir werden sehr bald erleben, wie diese Begriffe dann wieder virulent werden. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass nicht eines Tages gute Gründe dafür sprechen könnten, dieser grünen Partei, die eine völlig andere ist, wie wir alle wissen, als die der 80er Jahre. Es mag gute Gründe geben, für diese grüne Partei in diese Koalition zu gehen. Es mag aber genauso gute Gründe geben, von Teilen der Grünen zu sagen, dann bleibt es nicht mehr unsere Partei, weil wir ein Stück weit eine andere, linkere Position zu beziehen müssen. Und da werden wir, das ist meine Prognose, und auf der Basis wollen wir jetzt zwar nicht die Zukunft diskutieren, wir gehen ja wieder gleich in die Vergangenheit, aber ich will doch wenigstens eine kleine Prognose wagen. Wir werden sehr bald die Schärfe der Begriffe von links und rechts, sowohl im Deutschen Bundestag, wo wir jetzt ja schon eine amüsante Debatte um die Frage der Sitzordnung leben, auch das könnte man gleich noch einmal streifen, das macht schon sehr deutlich, wie die alte französisch-revolutionäre Sitzordnung, links die Revolution, rechts das Konservativ-Rechte, wie sich das wieder in einer Weise reaktiviert. Wir werden es da erleben und wir werden es auch in der Grünen Partei erleben. Und insofern stehen uns sehr spannende Zeiten bevor, die die Links-Rechts-Mitte-Semantik wieder aufmachen werden. Ich danke Ihnen.
Das war der Publizist Albrecht von Lucke über die neue Unübersichtlichkeit in der Politik. Er hat seinen Vortrag am 9. Oktober 2017 in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Im Anschluss an seinen Vortrag hat Albrecht von Lucke seine Thesen im Gespräch mit Peter Siller von der Heinrich-Böll-Stiftung noch weiter ausgeführt. Hier ist ein Ausschnitt aus dieser Diskussion.
Der erste Gedanke, ich fange jetzt wirklich nochmal sehr grundsätzlich an, ist, du sagst, die Linke ist die universalistische Kraft. Eigentlich war das deine Definition, das sind die Universalisten. Zwei Rückfragen. Gibt es nicht ganz andere universalistische Traditionen, etwa eine wertkonservativ-christliche oder auch eine liberale, die genauso universalistisch ist? Warte mal, und noch kurz, weil das ist echt spannend, ich habe da keine Antwort drauf. Und wäre das Linke nicht dann am Ende eben doch eher so ein Gedanke von Gerechtigkeit, Gleichheit? So, weil es gibt ja ganz andere Universalismen. Es gibt ja viele Aussagen, was allen Menschen, du hast Menschenwürde genannt, das ist, kann man so nennen, aber es gibt ja ganz andere Ansätze des Universalismus. Und dann gleich noch eine zweite Nachfrage. Französische Revolution klingt natürlich gut als Bezugspunkt von allem. Jetzt hatten wir ja in diesem Spannungsfeld, sagen wir mal, von Freiheit und Gleichheit schon ein Jahr danach gesehen, 1789, 90, wie das schnurstracks in bedingungslosen Terror umkippen kann. Und diese Geschichte erzählt sich ja weiter. Und es geht mir jetzt nicht, wie ich das bewerte, sondern erstmal, wie dieser Begriff sozusagen auch eingeführt ist. Wir haben ja eine Erfahrung von linker und radikal linker Gouvernementalität und Regierungspraxis gemacht, wo es sowieso klar ist, dass das natürlich überhaupt nicht dem entspricht, was wir uns unter Demokratie, Emanzipation, Freiheitsrechten vorstellen. Das ist ja keine Fußnote, die Geschichte des Stalinismus, die Geschichte auch des deutschen Stalinismus in der DDR. Also wie gehen wir denn damit um?
Darf ich was dazu sagen? Genau. Lass mich gleich was sagen. Deswegen, weil es ja reizt. Ich mache mal eine Pointe draus. Du kannst ob der Korrumpierbarkeit oder Korrumpiertheit der Begriffe links den Begriff natürlich streichen. Wenn du der Meinung bist, wir brauchen diesen Begriff nicht mehr, dann nimm ihn aus dem Repertoire. So, ja, das scheint, ja, deswegen sage ich doch, aber das ist doch der entscheidende Punkt. Es kreist ja immer bei dir die Frage, und das ist ein bisschen, deswegen nahm ich es spöttisch auf, die Nassei-These, weil eine Idee korrumpiert wird, ist sie nicht mehr verwendbar. So, das ist der Kern deines Angriffs und das ist der Punkt. Wir müssen,
das habe ich aber ja, lass mich doch mal zu Ende.
Ich bin ja gleich
gefragt, wie wir als Linke damit umgehen.
Ja, ich will es doch gerade sagen. Das ist doch mein, ich habe doch sogar ein Angebot gemacht. Ganz einfach, ja, ich sage es dir jetzt ganz konkret. Noch übrigens konkreter zu machen, muss man die Antwort aushalten. Erstmal seid ihr als Grüne ja in einer ganz anderen Position. Die Linke ist die Linke. Ja, die Grünen müssen sich in einer neuen Position, ja, du bist jetzt Böll-Stiftung, aber jetzt bist du ja, wir sind ja in einem grünen Raum. So, die Grünen müssen sich anders definieren, tun es ja auch zum Teil. Die haben es ja eleganter, sie müssen sich nicht über die Begriffe links und rechts definieren. In dieser Begrifflichkeit von links und rechts gab es immer, das hast du völlig zu Recht, von Anfang an den Widerspruch und das Korrumpiertsein durch Realität und Anspruch. Dass aber der Verfassungs, wir könnten sogar aufs Grundgesetz, dass der Verfassungsanspruch durch die Verfassungswirklichkeit korrumpiert wird, führt uns auch nicht dazu, die Begriffe oder die Ansprüche der Verfassung aufzugeben. Jetzt ist die Grundfrage, ich sage es noch zugespitzter, mein ganzes Buch kreist um die Frage, warum ich die Linkspartei ein Stück weit auch deshalb für ein Ärgernis halte, weil sie für sich den Begriff die Linke reklamiert, aber natürlich in meinen Ansprüchen in vielen Punkten nicht sich als eine linke Partei geriert. So, die Tatsache, sich aus jeder politischen, also militärischen Intervention rauszuhalten, ist für mich noch lange keine linke Politik. Jetzt ist doch aber trotzdem nicht die Konsequenz die, dann das würde für mich ein Problem der politischen Orientierung mit sich bringen, dass ich deshalb den Begriff links, wie übrigens auch den Begriff rechts, denn das müsste ich spiegelbildlich dann übrigens auch. Das ist ja das Interessante. Wir müssen den Begriff rechts dann irgendwo auch aufgeben. Es sind Begriffe, die zusammengehören. Dass ich ihn deswegen aufgebe. Ich halte sie nach wie vor für wichtige politische Begriffe, weil ansonsten müssten wir sie adäquat ersetzen. Natürlich, und deswegen bringst du die christliche Wurzel. Eva klatschte beim Christi. Das sind natürlich alles zum Teil Begriffe, ja, du hast es doch vorhin gerade gesagt, du hast den Begriff Gerechtigkeit genannt. Man könnte den Begriff der Gerechtigkeit, der ja in Gleichheit drinsteckt, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Brüderlichkeit sind drei Begriffe, die natürlich auch ihren Ausschuss in Gerechtigkeit gefunden haben. Gleichheit ist doch im engsten Sinne, finden wir auch im Grundgesetz, natürlich mit Gerechtigkeit konnotiert. Deswegen sage ich nur, wir können natürlich auch wir können uns auch nur diese Begriffe zu eigen machen. Ich glaube bloß, es wäre ein Verlust, wenn wir die Ordnungsbegriffe der klassischen Moderne, und das ist ja auch dann, weil du hast mich ja darauf regelrecht gestoßen, das wäre der Kurzschluss vielleicht, weil Habermas kreist nicht zentral um diese Begriffe, das ist nicht das Hauptanliegen dieses Buches, aber das wäre dann doch, finde ich, ein Kurzschluss, wenn wir sagen würden, weil sie immer wieder, gerade der Begriff des Linken, korrumpiert wurden, weil sie widerlegt wurden, geben wir den Begriff dran. Das hielte ich für geschichtspolitisch und geschichtlich für ein Problem. Ja, deswegen sind wir ja einer Meinung, deswegen sage ich nur, deswegen will ich es erklären. Ich glaube, man kommt da nicht weiter.
Aber Albrecht, ich bin ganz bei dir, was die Schlussfolgerung anbetrifft. Trotzdem war ja meine Frage, welche Konsequenzen ziehen wir denn für den Umgang mit diesem Begriff? Wir kommen gleich noch auf die anderen Begriffe. Wir bleiben jetzt mal ganz kurz in Anbetracht dessen, dass das ja jetzt nicht nur eine Fußnote der Geschichte ist, dass diese Begriffe irgendwie korrumpiert werden, sondern dass es da ja ganz offensichtlich ganz andere Gebrauchsformen gibt. Eine Schlussfolgerung, jetzt sage ich mal, wie ich das sehe, also als Frage an dich, eine Schlussfolgerung wäre ja, dass man genau wie Willy Brandt macht, es hat überhaupt keinen Sinn, diesen Begriff freizustellen. Sondern man muss ihn eben, ob man das jetzt als liberale Linke bezeichnet oder als links und frei, er ist sowieso nur genießbar in Kombination mit Freiheit. Das wäre die Gegenthese.
Ja klar, man kann das so sehen, wir können das ja machen. Man kann dann sagen, das ist eine freiheitliche Linke. Das kann man, es ist ein ganz großer Unterschied. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, Peter. Es ist ein Unterschied, ob ich von einem Ordnungsbegriff links spreche oder von dem Akteursbegriff Die Linke. Das sollte man sich zum Beispiel sehr bewusst machen. Das ist der erste große Unterschied. Das ist übrigens ein großes Ärgernis, das sage ich hier nochmal, dass ich diese Partei, die ich in Teilen schätze, in vielen Teilen nun gar nicht schätze, übrigens gerade weil sie diesen Hintergrund hat, dass diese Partei sich in Deutschland den Begriff Die Linke zu eigen gemacht hat. Das ist ein Skandalon und es ist interessanterweise auch ein Versagen zum Teil der SPD, die beispielsweise einen lange durchaus tauglichen Begriff wie demokratischer Sozialismus einfach über Bord geworfen. Die Linkspartei hat in Besetzung vieler, in Übernahme vieler Begriffe, die vielleicht verwendbar hätten sein können, hat sie ein leichtes Spiel gehabt. Könnte bei Willy Brandt noch vieles sagen. Mittlerweile treten, das mich sehr, sehr ärgert, Vertreter der Linkspartei mehr als die Gralshüter von Willy Brandt, auch als die SPD. Völlig übrigens gegen dessen Intention. Das ist ein Punkt. Deswegen müssen wir, um das erstmal festzuhalten, die Ordnungsbegriffe unterscheiden von den Akteursbegriffen. Und nur als Beispiel, weil du mich das fragst, wir machen natürlich... Ja,
meine Frage war gerade nach Freiheit und
Freiheit.
Gleichheit.
Ja, ist doch klar. So, jetzt nimm dir Willy Brandt, So, jetzt ganz einfach. Natürlich gibt es immer ein Widerspruchsverhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit. So, Willy Brandt hat ja nicht ohne Grund gesagt, aus seiner historischen Erfahrung, aus dem Erleben eines totalitären Jahrhunderts, der Freiheitsbegriff ist der originäre. So, da hast du recht. Bei Bobbio
hätte sich auch nie als würde man in einem Lager sagen, mit Kommunisten gesehen,
ja,
Willy Brandt. Niemals.
Nein, das weiß ich doch alles. Deswegen, interessanterweise hat er seinen eigenen Irrweg gehabt, um es deutlich zu machen. Er hatte seinen kurzen Irrweg und dann hat er begriffen, dass das nicht der richtige war. Deswegen ist er zur SPD zurückgekommen. Nur trotzdem will ich damit sagen, natürlich war klar, ich habe es vielleicht auch zu einfach gemacht. Bobbio meint natürlich, weil ich die Referenz gebracht habe, Bobbio meint damit natürlich, wenn er die Freiheit als den rechten Wert begreift, das war zu knapp, da hast du völlig recht, und gut, dass du nachfragst. Bobbio meint die Verabsolutierung des Einzelnen und seiner Freiheit. Das ist der neoliberale Freiheitsbegriff, der nun gerade nicht links ist. Der linke Freiheitsbegriff muss einer sein, der Freiheit immer in den Grenzen der Freiheiten des anderen denkt. Deswegen ist die linke Freiheit ja nicht zu denken jenseits der Gleichheits- und der Ansprüche der anderen. Das meine ich, das ist, deswegen würde ich sagen, würde ich trotzdem eben letztlich die Kategorie links deswegen nicht aufgeben. Und deswegen müssen wir nur, deswegen hielt ich jetzt so schön, da mache ich jetzt mal Werbung in eigener Sache, die Blätter hoch, das neueste Heft, das rote Jahrhundert von Lenin bis, ich sag nur, das ist die Auseinandersetzung mit den Verhängnissen der linken Geschichte des letzten Jahrhunderts. Übrigens ein Habermas-Heft, Habermas ist einer unserer Herausgeber, das sei nur gesagt. Ich habe drüben mal auch noch ein paar Hefte für die Anwesenden ausgelegt, nicht ganz so viele, aber das sei nur gesagt, natürlich, ich sag nur als Beispiel, der Punkt ist der, jetzt sollen wir nochmal hier auf die Debatte hier. Die Linke, und da ist ja die SPD auch in einer anderen Situation, die sich zum Teil ja vielleicht, übrigens von meinem Verständnis, zum Teil auch kaum mehr traut, den Begriff links offensiv zu verteidigen, macht sie zum Teil gar nicht mehr. Die Linke hat natürlich mit dieser Hypothek des letzten Jahrhunderts ihr Leben lang weiter zu kämpfen. Das ist ganz klar. Und deswegen halte ich es übrigens für ein Verhängnis, dass dieser Begriff Die Linke so eindeutig von einer Linkspartei besetzt ist, die ja weiß, dass sie die Geschichte weitergeschrieben hat. Das ist ein historisches Problem. Aber es wäre für mich nicht die Konsequenz zu sagen, wir geben die beiden Begriffe auf.
Für mich auch nicht. Aber wir halten fest, das Linke muss immer mit der Freiheit einhergehen. So, dann fällt ja schon mal ein relevanter Teil der Linken aus. So. Jetzt frage ich mal weiter, weil so eine ganz andere Achse, und das interessiert mich wirklich auch brennend, ist nochmal diese Achse, ich nenne es jetzt mal Fortschritt, progressive Kräfte und konservativ. Also du hast es jetzt eher auf konservativ und die Linke bezogen, aber das kann man ja auch mal fragen, sozusagen Veränderungsdynamik und Bewahrung, Verteidigung. Wenn auch da wirklich aus reinem Interesse mal nachgefragt, was hat sich da eigentlich, sagen wir, in der Geschichte der Bundesrepublik getan? Denn eine auch für mich immer wieder verwirrende Frage ist ja, je mehr emanzipatorischen Fortschritt du an bestimmten Punkten gemacht hast, es ist ja übrigens nicht nur so, dass die Linke in die Mitte gewandert ist, die Rechte ist ja auch in die Mitte gewandert. Ja? Also anderes Thema beschreibst du in deinem Buch. Nee, aber wenn wir in der historischen Situation sind, also sagen wir mal anders als 1789, auch anders als sagen wir 1918 oder 1945, wo du in gewisser Weise auch was zu verteidigen hast, also jetzt mal in unserer Sprache, wo die liberale Linke auch massive Erfolge natürlich in dieser Gesellschaft errungen hat, ist es dann nicht eigentlich so, dass man auch den Konservatismus sich eigentlich nochmal aneignen müsste im Sinne von, wir müssen verteidigen und bewahren, was wir haben?
Ja, natürlich, das ist ja quasi mit meine Kernthese. Und das Ironische ist, gehen wir nochmal ins Jahr 83. Das ist ja deswegen, da danke ich euch ja auch, dass ich mir das nochmal so zu eigen machen durfte. So, oder 85. Die Lesart, und das macht es doch so spannend, selbst von Habermas, der interessanterweise, wie du weißt, ja nicht primär ein originär Grüner wäre, im Gegenteil. Habermas ist bis heute ein ziemlich überzeugter Sozialdemokrat. Von allen seinen Positionierungen, von seinen Bezugnahmen, übrigens interessanterweise das letzte Wort an Gabriel noch, also dessen Rede er letzte Parteitag mit über alle Maßen lobte und sagte nochmal, sie stehen in der Tradition von Ebert, und Brandt. Und da, sie sind die einzige Partei, die ihren Namen nie verändern muss. Also mit große Honneurs nochmal an diese Sozialdemokratie. Nur, jetzt wird's so spannend. In der 85er-Analyse ist er interessanterweise eben wie die Grünen und viele Linke ganz anders positioniert. Da wandert, sag ich so, meine These. Und deswegen hast du mit dem Fortschrittsfragen natürlich eine völlig richtige Stelle, Mann. Es wandert das Linke vom Fortschrittsgedanken als einem produktivistischen, auch ja, kapitalistischen natürlich, der auch im Helmut Schmidtschen Sinne ja keiner war, der wertkonservativ, sondern ganz im Gegenteil strukturkonservativer Art war. Ressourcenverbrennend, ressourcenverfressend und letztlich einer war, der die Umwelt und die Zukunft der künftigen Generation zerstört hatte. Damit wendet, für mein Verständnis, darüber kann man sich streiten, aber damit wendet sich das linke Denken hin zu den Grünen. Und so, das ist ja auch tatsächlich genau in den sozialen Bewegungen passiert. Und letztlich muss man es auch da formulieren. Es gibt in der Tat einen großen Widerspruch zwischen dem Linken im Anspruch der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als universalistische und ja nie nur national gedachte Vorstellung und einer tatsächlichen, nennen wir es mal, linken, nehmen wir es nicht, das war ein falscher Begriff, der mir da auf dem Zunge lag, aber einem linken Irrweg in den Produktivismus, in den dann Fortschrittsgedanken rein wirtschaftsorientierte Art, der letztlich einem schnöden, ja, strukturkonservativen Denken dann in den 80er Jahren einbildet. Da brechen interessanterweise die Grünen die sozialen Bewegungen auf als die eigentlichen Träger des linken universalistischen Gedankens. Und das macht es so spannend. Und deswegen ist die Auseinandersetzung in den 80er Jahren ja genauso und vielleicht noch stärker mit Helmut Schmidts SPD angelegt gewesen wie mit der CDU. Aber es blieb im Kern, und das ist mir so wichtig, es blieb eine linke Auseinandersetzung. Mhm. Und die interessanterweise ja in der SPD selber ausgetragen wurde mit Erhard Eppler als dem Leuchtturm, der genau, wie ihr alle wisst, der absolute Antipode zu Schmidt war, aber letztlich derjenige war, der die Grünen vielleicht noch hätte zum Teil gewinnen können für die Partei.
Absolut. Jetzt haben die Grünen ihn gewonnen, eher.
Ja, sicherlich, so. Natürlich.
Aber jetzt hatten wir Freiheit, Gleichheit, wir hatten Veränderung und Bewahrung. Vielleicht noch einen letzter Punkt, den ich auch irritierend finde. Vielleicht kann man ja diese gesellschaftliche Verunsicherung, gerade auch im sozialen Bereich, mal nicht nur als xenophobe, kulturrestaurativen Impuls begreifen, sondern zumindest für Teile der Gesellschaft irgendwie auch als so einen Ruf nach einer geordneten Gesellschaft, gesellschaftlichen Ordnung begreifen. Und auch da frage ich mich allerdings nochmal entlang dieser Figur links, was ist da eigentlich die Implikation im politischen Sprachgebrauch? Denn was wir einerseits erleben, und dafür steht Habermas, man kann den Namen nicht oft genug erwähnen, weil in der Tat ist Jürgen Habermas für viele sehr inspirierend und wichtig, da steht der natürlich ganz klar für eine transnationale europäische und darüber hinaus Position, aber auch da scheint es ja nicht sozusagen zum Definitionsmerkmal von links irgendwie zu zählen oder zum linken Common Sense, dass man diese Ordnungsgestaltungshoheit nun nicht gerade durch eine Renationalisierung wieder zurückerobern will. Auch da scheint doch in dieser Matrix sozusagen transnationale Ordnung, nationale Ordnung, ist doch die Linke auch sehr schillernd, oder sehe ich das falsch?
Ja, und ich würde es jetzt wird es wirklich richtig natürlich virulent und spannend. Da hast du vollkommen recht. Gut, dass du es ansprichst. Ich glaube in der Tat, dass der linke Stachel von seinem Anspruch ist, so radikal ist, mal ganz deutlich gesagt, dass er kaum zur realpolitischen Durchsetzung gebracht werden kann, ohne dass wir rechts werden. Also konkretes Beispiel. Wenn die Linke ihrem Anspruch nach, offene Grenzen zu praktizieren, gerecht würde, und es ist ja nun mal dem Universalismus geschuldet nicht der ganz falsche Anspruch, dann würden wir aber hier, ich sage es mal zugespitzt, im Zweifel Mord und Totschlag erleben. Das ist die realpolitische Schwierigkeit, einem Anspruch, der immens ist. Oder er müsste dahin gehen, dass wir tatsächlich versuchen würden, enorme Veränderungen, das wäre übrigens meine Position, in den dortigen Heimatländern irgendwie in die Wege zu leiten. Aber wir wissen alle, mit welchen ungeheuren Implikationen das einhergeht. Trotzdem bin ich übrigens ein absoluter Befürworter, und deswegen habe ich meinen Strauß mit der Linkspartei, ein Befürworter der Tatsache, dass Intervention notwendig ist. Das ist übrigens absolut die Position von Willy Brandt gewesen, sei nochmal gesagt, aber das nur am Rande. Aber im Kern will ich was anderes sagen. Du sprichst zu Recht die Frage an, was ist denn das, was man wirklich als rechts im Kern kennzeichnen muss? Und da meine ich in der Tat nicht die Menschen, denen ich jedes Recht zubillige, das sagen, wir wollen einen Rechtsstaat, der funktioniert. Das muss man interessanterweise sogar vielen FDP, die übrigens sich zum Teil nicht jetzt momentan wesentlich anders als Teile der AfD gerät, aber auch AfD-Wählern konzidieren, dass sie sagen, es kann nicht sein, dass Gesetze in hohem Maße außer Kraft gesetzt werden, was zum Teil in der Eurokrise bereits der Fall war, später auch in der Fluchtkrise. Das ist ein legitimer Anspruch, den ich überhaupt nicht in Abrede stellen will. Er hat aber ein Problem und das, oder anders ausgedrückt, er wird dann rechts, wenn es explizit im Ton von Höcke oder mittlerweile längst auch von Gauland eine ganz klare Unterscheidung der Wertigkeit unterschiedlicher Menschen ist. Und das ist eindeutig angelegt, das ist in einem Teil, und ich sehe momentan natürlich eine klare Radikalisierungstendenz, wie wahrscheinlich die meisten hier, in dieser AfD angelegt, wo ein ganz klarer Unterschied völkisch-ethnischer Art gemacht wird, die Unterschiedlichkeit unterschiedlicher Menschen und Ethnien angelegt wird. Das ist dann tatsächlich rechten Denks im Kern, aber es enthebt uns in der Tat, und da wird es richtig kompliziert, es enthebt uns alle nicht der ungeheuren schwierigen Kompromisse, die auch, jetzt kommen wir wieder auf die auch Linke machen müssen, weil sie natürlich dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass der erste Anspruch noch, wenn wir eben beispielsweise dem Anspruch einer Linkspartei utopischer Art Gerechtigkeit widerfahren lassen und alle Menschen haben das Recht, an jedem Platz auf dieser Erde leben zu können, dann wird es möglicherweise in Hauen und Stechen überführt werden. Deswegen sehe ich auch die Notwendigkeit, dem mit realpolitischen Praktiken
zu gehen. Okay, einverstanden. Aber noch mal kurz zu das Pendant. Ich meine, dass jetzt rechte Positionen per se völkisch sind, würde man ja nicht sagen, sondern da würde man sagen, das ist rechtsradikal. Was aber die Rechte auszeichnet, das kann man doch, glaube ich, schon sagen, ist eine starke Regulierungsfantasie in den Nationalstaat. Also so ein Neonationalismus auch in Bezug auf Globalisierung. Und das war eher meine Frage.
Aber nur als Beispiel, das ist doch, finde ich, das teile ich gar nicht. Jetzt nur als Beispiel. Das Erste, das kann man sich drüber reden, unterhalten über die Frage, ist Ordnung rechts? Eine viel grundsätzlichere Frage. Ist doch ganz klar, um es auf den Punkt zu bringen, der Nationalstaat war nicht von vornherein rechts. Der Nationalstaat war zunächst auch mal eine linke Errungenschaft, nämlich aus der Fortschritt, aus dem Provinzialismus einer Kleinstaaterei. Deswegen müssen wir sehr aufpassen. Hochinteressant, wir haben auch eine hochengagierte, man könnte für allen diesen Begriff, ich habe heute nur zu rechts und links gesprochen, man könnte zur Frage des Konservativen eine große Debatte führen. Der Nationalstaat ist nicht per se konservativ. So, das wissen wir alle, weil natürlich letztlich konservativ in Europa ganz andere Reichsvorstellungen und andere Vorstellungen waren. Also selbst die europäische Gedanke war wesentlich älteren Datums als der Nationalstaat, die Gedanke. Damit ist aber auch per se der Nationalstaatsgedanke nicht per se rechts. Die Ordnungsfrage, deswegen sei es nur gesagt, ist viel virulenter. Da hast du vollkommen recht. Man kann sich fragen, und das ist sehr spannend, ich sag mal ein Beispiel, das letzte CSU-Programm, das ist hoch bemerkenswert, das CSU-Parteiprogramm, weißt du den Titel dieses Programms? Das heißt Die Ordnung. Die Ordnung. Und da wird es schon sehr spannend. Wenn ein Programm nur noch Die Ordnung heißt, ohne das, was du vorhin zu Recht als Beiworte stark gemacht hast, nämlich zum Beispiel rechtsstaatliche Ordnung, oder nennen wir es bei Patriotismus Verfassungspatriotismus vielleicht, dann wird der Begriff der Ordnung absolut gesetzt und dann ist natürlich das in der Tat eine Vorstellung, die auch meiner Vorstellung nach ziemlich nah bei rechtem Denken ist, weil sie absoluter Autoritarismus ohne Legitimative. Da hast du sicher recht. Dann schüttelt lieber seinen Kopf, da werden wir gleich spannende Debatten haben. Ich sage nur, ich glaube, das ist schon spannend. Ordnung ist, ja, wenn wir recht, ich bin ja der Meinung, dass Ordnung eine große, also rechtsstaatliche Ordnung ist ein ungemein wichtiges Gut. Die Ordnungsvorstellung in der Unordnung gegen Bewegung, Ordnung zu setzen, ist in den faschistischen Traditionen ziemlich klar. Da muss dann der starke Staat, da ist es Autoritarismus. Und da ist es sehr nah bei dem, was letztlich jeglicher Unordnung als bloße Ordnung entgegengesetzt wird, ungeachtet der Frage, ob es mit Recht hat. Ich weiß, das war ich gebe zu, ich war da sehr scharf, weil ich sagte, irritiert mich schon, wenn diese Ordnung nicht mehr grundiert ist. Aber ich hätte wesentlich mehr linkes Verständnis für eine rechtsstaatliche Ordnung.
Der Publizist Albrecht von Lucke im Gespräch mit Peter Siller über die neue Unübersichtlichkeit in Politik und politischem Denken. Diese Diskussion fand am 9. Oktober 2017 in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin statt, im Rahmen der Reihe Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.